Deutschlandfunk Kultur heute.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.
Dem Unsagbaren gibt er eine Stimme. Der norwegische Schriftsteller Jon Fosse bekommt den Literaturnobelpreis. Wir berichten gleich über die Entscheidung des Nobelkomitees der schwedischen Akademie. Außerdem über Film, der Thriller Catch the Killer kommt ins Kino. Und über Theater. Der Deutsche Bühnenverein hat eine Empfehlung erarbeitet für die Besetzungsverfahren von Theaterintendanzen. Diversität und Transparenz sind da die zentralen Anforderungen. Am Mikrofon ist Jörg Biesler. Guten Tag. Jon Fosse also bekommt den Literaturnobelpreis. Mit seinen Romanen und Dramen erreicht er Millionen. Er selbst meidet seit Jahren die Öffentlichkeit und lebt sehr zurückgezogen. Ein Autor, der, wie er selbst sagt, nicht schreibt, weil er Botschaften habe, sondern weil er gar nicht anders zurechtkommen würde.
That keeps going on. That's why I'm writing.
Diese Unruhe ist da, unablässig. Deshalb schreibe ich. Ich weiß nicht, was es genau ist, dass ich mir vom Leib zu schreiben versuche.
But of course I think to write it's not to express myself, it's to get rid of myself somehow.
Aber ich weiß, dass ich nicht schreibe, um mich auszudrücken, sondern um mich meiner selbst zu entledigen. Was genau es ist, das ich auslöschen will, weiß ich nicht.
But something.
Jon Fosse, heute von der schwedischen Akademie benannt als Literaturnobelpreisträger 2023. Was diesmal eher keine Überraschung war. Unsere Kritikerin Cornelia Zetsche jedenfalls hatte seinen Namen ganz oben auf der Kandidatenliste, die sie uns vorher geschickt hatte. Ich habe sie gefragt, warum?
Zum einen offen gestanden, weil er bei Ladbroke der Wettliste ganz oben stand. Also scheinbar gibt's wieder einen Leak. Zum zweiten keine Überraschung, weil er schon so lange nominiert ist für den Literaturnobelpreis. Er ist Norwegens bekanntester Dramatiker. Er ist ein moderner Klassiker. Er ist einer der meistgespielten Dramatiker Europas. Ein neuer Ibsen, ein Beckett von Norwegen mit 33 Stücken, einem halben Dutzend Romanen und zwei Kinderbüchern. Wirklich ein Kultautor in Norwegen. Viel gespielt, auch in Deutschland, von den Münchner Kammerspielen bis zum Deutschen Theater in Berlin. Ich habe ihn einmal in Norwegen in Oslo besucht, fand ihn ungeheuer sympathisch, sehr fürsorglich, so ein kleiner, rundlicher Herr mit dünnem Haarzopf, sehr privilegiert, diverse Wohnsitze in Bergen und Umgebung, auch das Grottenhaus in Oslo, das ist so ein Ehrenwohnsitz in Oslo. Er hat eine Wohnung an der Donau, seine Frau ist Slowakin, das ist dann an der österreichisch-slowakischen Grenze und er ist aufgewachsen am Fjord. 5 Kinder, 3 Ehen, ja, eine bewegte Biografie, aber so bewegt die Biografie, so ruhig sind dann doch diese Texte des Schweigens in so einer Sprache der Sprachlosigkeit. Und in beiden Genres, Theater wie in der Prosa, hat er so eine stille, eine ruhige Sprache, wie eine Wellenbewegung, wie im Meer, das so Fundstücke anschwimmt. Er selber spricht von einer langsamen Prosa.
I created a word for myself, slow prose, langsame Prosa. Ich wollte langsame Prosa schreiben. Aber wie und wann und das wusste ich nicht und es war schwierig anzufangen.
Jon Fosse über seine Prosa. Er wird ausgezeichnet mit dem Literaturnobelpreis ausdrücklich für seine Dramen und seine Prosa. So steht es in der Begründung des Komitees. Ist ja auch gar nicht so außergewöhnlich, dass Autorinnen und Autoren Romane und Theatertexte schreiben. Aber Fosse, Sie haben es gerade gesagt, gehört zu den meistgespielten Autoren überhaupt, wurde gefeiert. Auch das haben Sie gesagt, als große Theaterbegabung verglichen mit Ibsen und Beckett. Entsteht aus Prosa und Dramen denn ein konsistentes Werk?
Unbedingt, also sowohl thematisch wie in der Machart. Was beiden gemeinsam ist, ist die Poesie darin, die Musikalität, die personale Erzählweise, oft Monologe, diese sparsame, karge Sprache, Stille, Pausen sind bei ihm enorm wichtig, Einsamkeit, Schweigen ist wichtiger als Reden. Die Zeitlosigkeit, er hat auch so ganz fließende Übergänge von Vergangenheit und Gegenwart. Die Figuren in beiden Genres sind Wiedergänger, sie tauchen immer wieder auf mit den gleichen Namen, haben dann aber ganz verschiedene Funktionen, sind auch verschiedene Personen. Und alle sind von dieser Langsamkeit, von der er gerade sprach, von dieser Sprachlosigkeit, diesem Schweigen nach außen, aber innen geht ein innerer Erzählfluss ab. Und das betrifft beide Stücke wie Romane, die beide existenzielle Kammerspiele sind. Sehr auffällig ist dieser Rhythmus, diese wellenartigen Wiederholungen, diese minutiösen Details, diese flutenden Verse, als würden Fundstücke am Meer angeschwemmt, denn er ist aufgewachsen am Hardanger Forst und das hat ihn stark geprägt, das sagt er.
I grew up in a small community called Strandebarn by the Hardanger Fjord, with a view to the fjord, and when we had to walk to school, we walked along the coastline or the fjord, always listening to the waves, the sound of the waves. And when I grew up, there were no street lighting there, so there were one house there with some light, and in the winter time when it's very dark in Norway, you know. So this atmosphere, this darkness and the lights in the house and the waves moving all the time. In this picture, you are close to something very crucial, to a basic atmosphere in my writing.
Jon Fosse über seine Jugend, den Figuren, die Jon Fosse erfindet, denen geht's nicht besonders gut. Sie haben auf sein eigenes bewegtes Leben hingewiesen. Es gab einen frühen Unfall als Kind, der ihn fast das Leben gekostet hätte, von dem er nachher gesagt hat, er hat ihn wahrscheinlich zum Schriftsteller gemacht. Er hat mal gesagt, die Geschichten, die seien eigentlich schon alle da und er sei eher eine Art Sekretär, der sie aufschreibt. Und nach den ganzen Zusammenbrüchen ist er konvertiert zum Katholizismus. Es gibt also in seiner Wahrnehmung vielleicht etwas Größeres, das auch Trost spendet. Wie religiös ist sein Schreiben?
Sehr religiös. Also ich würde sagen, die Musik hat ihn geprägt. Er wollte ursprünglich Musiker werden. Die Landschaft, den Fjord, haben wir gerade gehört. Er hat als Maler begonnen, die Malerei. Und das Dritte ist unbedingt seine Gotteserfahrung, seine Gotteserlebnisse. Ich nehme mal den letzten Roman, vielleicht Ich ist ein anderer. Das ist ein Künstlerroman, aber nicht nur ein Künstlerroman und nicht nur ein Kammerspiel, sondern es ist ein Gebet, eine Meditation. Es geht nur um 2 Tage, eine lange Autofahrt aufgefächert auf 365 Seiten, eine einzige Auflehnung gegen die Zeit. Erzähler ist Asle, ich Erzähler, ein Maler, der an einem Fjord Norwegens völlig einsam, wortkarg, fast verstummt lebt, vom Nachbarn versorgt wird, aber die Frau ist früh gestorben und er ist völlig in sich gekehrt. Nur ab und zu fährt er durch einen Schneesturm zu seinem Galeristen ins heutige Bergen und auch zu seinem alter Ego, der genauso heißt, der auch eine Samtjacke trägt wie er, der die gleiche schwarze Tasche hat. Und trotzdem wechselt er immer von dem Ich in die dritte Person, von der ersten in die dritten Person. Das passt sehr gut zu dem ersten O-Ton, den wir von ihm gehört haben, wie er sich loswerden will. Also Ich ist ein anderer, ist so ein Vexierspiel möglicher Lebensläufe und da gehört unbedingt die Gotteserfahrung dazu. Er war lange ein Suchender, Jon Fosse, nach der pietistischen Kindheit ein Quäker, dann erst Katholik. Die Religion, die Gottesnähe sieht er als Korrektiv der Gesellschaft. Und man könnte auch sagen, von sprach von der Wellenbewegung, die den Stil prägt. Aber man könnte auch sagen, diese Erzählung, diese formelhafte Erzählung fängt wie ein Rosenkranz an, immer wieder von vorne. Alle Namen beginnen mit A. Das letzte Bild sind nur noch 2 Striche, ein Andreaskreuz. Die Wahrheit dahinter ist unsichtbar. Aber das Romanende ist ein Gotteserlebnis in Trance. Also Religion ist enorm wichtig.
Eine nachvollziehbare, eine richtige Wahl?
Auf alle Fälle eine nachvollziehbare Wahl, eine richtige Wahl und zugleich für mich ein Wermutstropfen, weil es doch wieder ein Europäer ist und weil Stockholm konsequent die anderen Kontinente, abgesehen mal von gelegentlichen Ausflügen in die USA, ignoriert. Und ich finde, bei dem größten Preis für Literatur auf dieser Welt müsste Weltliteratur eingefangen werden.
Die Literaturkritikerin Cornelia Zetsche zur Vergabe des Literaturnobelpreises an den norwegischen Autor Jon Fosse. Von der Selbst- und Sinnsuche jetzt zur Killersuche und ins Kino. Catch the Killer heißt der neue Film mit Shootingstar Shailene Woodley. Sie spielt darin eine Streifenpolizistin, die eben ja einen Killer fangen soll. Der erschießt Menschen scheinbar wahllos und in großer Zahl und wie im Thriller nicht unüblich entsteht ein ziemlicher Zeitdruck, den Täter zu finden. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat Catch the Killer gesehen. Katja, ein Serienkiller, der von der Polizei gejagt wird, ist jetzt keine so ganz neue Geschichte vielleicht, eigentlich eher ein klassisches Genre, viel hundertfach schon realisiert. Wird es hier nochmal neu erfunden oder ist das überhaupt der Anspruch, es neu zu erfinden?
Na, zumindest lassen sich ja die Module des Genres nochmal anders kombinieren oder ausmalen. Also es gibt da zum Beispiel in diesem Film eine Eröffnungssequenz, in der sich der Killer auf brutale Weise, kann man sagen, in den Film hineinschießt. Also es ist die Silvesternacht in Baltimore, Menschen feiern in einem Club auf dem Dach eines Hochhauses, man ahnt schon, was kommt. Es gibt auch Leute, die unten auf einer Schlittschuhbahn zugange sind und plötzlich mischen sich eben Schüsse unter das Geräusch des Feuerwerks. Und vom höher gelegenen Hochhaus zielt eben jemand auf diese Menschen, rund 2 Dutzend von ihnen sterben. Und dann ja, in diesem Chaos erweist dann eine junge Streifenpolizistin Geistesgegenwärtigkeit. Außerdem macht sie dann später gegenüber dem FBI-Chefermittler eine Bemerkung, die naheliegt, dass sie sich in die Psyche dieses Killers hineinversetzen kann. Und sie wird von ihm dann eben auch als Mitglied der Spezialeinheit angeworben. Und jetzt nimmt der Film eben die Perspektive dieser Ermittlerin ein, auf ziemlich konsequente Weise.
Shailene Woodley spielt diese Figur, also ist eine weibliche Polizistin, das heißt, wir haben auch eine weibliche Perspektive. Ist das dann so eine Art Lauf- und Renngeschichte, um hinter diesem Killer herzukommen, oder gibt es tatsächlich eine spezifisch weibliche Perspektive?
Ich finde, es gibt schon eine weibliche Perspektive, eben weil die Kamera wirklich auch vieles aus ihrer Sicht zeigt. Aber es geht auch darüber hinaus, weil der argentinische Kameramann Javier Julia, der findet hier für diese Geschichte, für ihren Blick auch berückend düstere Bilder. Die Kamera ist drängend, dynamisch und sie zeigt immer wieder auch die Grenzen ihrer Perspektive. Also es gibt keinen Überblick. Diese Ermittlerin, die erlebt den urbanen Raum wirklich ja wie so eine Sphäre der Paranoia, als so ein klaustrophobisches Terrain, auf dem der Psychopath jederzeit zuschlagen kann. Und die Handlung, die spielt auch meistens nachts. Vieles geschieht aus so einer Palette von Blau- und Grautönen. Und diese Heldin, eben diese Shailene Woodley-Figur, die hebt sich vor diesen Hintergründen mit ihren dunklen Haaren und ihrer dunkelblauen Uniform manchmal kaum ab. Also es ist schon eine berückend düstere Ästhetik.
Das klingt so, als liege darin auch so ein Schlüssel zum Gelingen des Films möglicherweise. Also das eine ist natürlich, den Spannungsbogen zu erzeugen. Die andere wichtige Frage ist die, ist diese Hauptfigur, diese Streifenpolizistin, eine große, vielleicht amerikanische Heldin, oder zweifelt sie an sich? Hat sie Schwierigkeiten, diese eigentlich zu große Aufgabe zu erfüllen? Wie verhält sich der Film da?
Also sie zweifelt schon an sich, sie hat eine Unsicherheit, aber sie hat eben auch die, kann man sagen, die Entschlossenheit einer Traumatisierten. Also man ahnt, es ist ja was passiert, was sie irgendwie überlebt hat. Und das hat sie nicht umgebracht oder umgehauen. Und das ist natürlich auch ein tolles Motiv, denn es gibt ja immer wieder traumatisierte Ermittler im amerikanischen Kino. Und die so letztlich durch diesen, wenn man es mal salopp sagt, durch einen Sprung in der Schüssel, ihren eigenen Sprung in der Schüssel wirklich hindurchfühlen können und qualifiziert sind, durch ihre Einsamkeit und Verlorenheit. Und das ist bei ihr eben auch so. Und das spürt sie auch selbst. Also dass sie ist letztlich keine Karrieristin, kein effizientes Mitglied der Gesellschaft in so einem klassischen, spießigen Sinne. Aber sie weiß auch um ihre Qualität und sie wächst auch dann während des Films über sich hinaus.
Und sie kann sich messen mit der Tradition anderer solcher Ermittlerinnen. Also verglichen wird der Film zum Beispiel mit dem Schweigen der Lämmer. Jodie Foster spielte da ja sozusagen das Gegenüber von Hannibal Lecter, also von dem wahnsinnig gefährlichen Serienkiller.
Das ist schon interessant, weil die Grundkonstellation, in der sich ja all diese weiblichen Ermittlerinnen des amerikanischen, nicht nur des amerikanischen Kinos, aber so hauptsächlich befinden, das ist ja natürlich die Konfrontation mit so einer Männerwelt, einer Macho-Welt. Das mag so offensichtlich sein, dass es schon fast ein Klischee ist, aber das macht ja nichts, wenn man das intelligent erzählt. Und ich erinnere mich zum Beispiel an diese Aufzugsszene in Schweigender Lämmer. Da wird ja die zierliche Gestalt von Jodie Foster ausschließlich von Männern umgeben und von denen um Köpfe überragt. Und sie kommt aber dann oben alleine in der Chefetage im Aufzug an. Oder auch in Zero Dark Thirty, da spielt ja Jessica Chastain, eine Ermittlerin, die hat Osama Bin Laden aufgespürt. Die darf aber bei der Präsentation für den CIA-Chef dann nicht am Tisch sein. Also sie macht sich dann schon bemerkbar. Und diese Tradition eben, die besteht schon darin, dass die Selbstermächtigung oder auch die Entmachtung immer Thema sind bei diesen Ermittlerinnenfilmen und auch hier. Und in Catch the Killer, da fällt es dann der neuen Ermittlerin durchaus auf die Füße, dass sie eigentlich keine wirkliche Qualifikation besitzt, aber sie weiß das Blatt dann auch noch zu wenden.
Klingt nach einer Empfehlung.
Ja, das ist schon sehr subtil gemacht. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Film sich nicht genug auf diese fantastische Schauspielerin, auch ihre Einsamkeit beruft. Also man kann Shailene Woodley einfach zuschauen, wenn die nach Hause kommt, in ihrer Wohnung alleine ist. Und da wird sie von ihrer Katze vorwurfsvoll anmiaut. So machen das Katzen. Aber das spricht natürlich für ihre Einsamkeit, wie sie lebt. Und wenn sich der Film für diese Momente mehr Zeit genommen hätte und man mehr diese Frau einfach in ihrer Welt erlebt hätte, dann wäre er, glaube ich, richtig, hätte er groß werden können.
Katja Nikodemus über Catch the Killer, der Thriller mit Shailene Woodley, kommt heute ins Kino. Der Intendant, und das waren ja vor allem Männer, der hatte einst im Theater fast uneingeschränkte Macht. Er programmierte, er inszenierte und besetzte, und nach außen wie nach innen war er eigentlich das Theater. Diese Macht und ihr möglicher Missbrauch, der wird lange schon in Frage gestellt, aber auch der Weg ins Intendantenbüro. Zuletzt in Köln nahm das künstlerische Personal des Schauspiels das Recht für sich in Anspruch, mitzureden bei der Neubesetzung des Postens, und schlüssig begründen lässt sich tatsächlich wohl kaum, dass wie meist in der Vergangenheit Intendantinnen und Intendanten in Findungskommissionen Intendantinnen und Intendanten aussuchen. Der Deutsche Bühnenverein hat jetzt Handlungsempfehlungen erarbeitet. Ein Phasenmodell Intendanzfindung soll den Rechtsträgern der Theater, das sind also in der Regel die Kommunen, helfen, Verfahren transparent und diverser zu gestalten. Anne-Kathrin Klepsch ist Kulturdezernentin von Dresden und als solche Co-Vorsitzende dieser Rechtsträgergruppe im Deutschen Bühnenverein. Ich habe sie gefragt, welche Gruppen denn künftig in einer, so heißt das im Modell, multiperspektivischen Findungskommission vertreten sein sollen.
Also ich will zunächst auch mit einem Vorurteil aufräumen, was so, glaube ich, nicht stimmt. Es ist eben nicht so, dass die Intendantinnen ihre Nachfolge bestimmen.
Ich meinte auch eher, dass in den Findungskommissionen dann vor allen Dingen immer Intendantinnen und Intendanten gesessen haben, die quasi für andere Häuser die Posten besetzt haben.
Okay, na gut, das müssen wir mal klarstellen. Naja, wenn wir den Anspruch haben, dass ein Besetzungsverfahren auch die Kriterien an Diversität, an Vielfalt erfüllt, dann braucht es natürlich auch fachliche Kompetenz aus dem Bereich Theater. Und aus dem Bereich Theater dann auch mit verschiedenen Perspektiven, beispielsweise für unterschiedliche Genres, wie das Musiktheater, das Kinder- und Jugendtheater, das Figuren- und Objekttheater und so weiter. Das ist der Hintergrund, warum auch Rechtsträger andere Intendantinnen in diese Verfahren reinholen. Entscheidend ist die Frage, und die haben wir eben jetzt mit dem Phasenmodell nochmal auf den Punkt gebracht. Entscheidend ist die Frage, wer sitzt denn noch in der Findungskommission? Sind es eben auch VertreterInnen des Ensembles, der Belegschaft eines Theaters? Und sind es, das ist in den Kommunen auch der Regelfall, auch die MandatsträgerInnen aus dem Stadtrat, aus dem Kreistag oder eben dem Gemeinderat?
Es geht darum, ja bei dieser Multiperspektivität auch andere Kompetenzen von Kandidatinnen und Kandidaten zu prüfen. Wenn ich in Ihrem Papier lese, geht es um künstlerisch-konzeptionelle Fragen. Klar, die waren immer schon auf dem Zettel. Führungs- und Sozialkompetenz, das war vielleicht nicht immer drauf. Und das Kulturmanagement auch, das ist in den letzten, würde ich mal sagen, 20, 30 Jahren extrem dazugekommen. Ist das nicht unglaublich schwierig, eine solche Vielzahl von Kompetenzen in einer Person zu finden?
Das ist natürlich anspruchsvoll, keine Frage. Und deswegen werden ja für solche Besetzungsverfahren in der Regel auch eher gestandene, erfahrene Theaterleute dann genommen, die sich in diesem Verfahren auch durchsetzen, weil man natürlich sowohl eine künstlerische Kompetenz mitbringen muss, als auch eine Kompetenz im Bereich wirtschaftliche Steuerung eines Hauses. Kein Intendant kann mehr Geld ausgeben, als ihm der Rechtsträger zur Verfügung stellt. Und was wirklich zugenommen hat in den letzten Jahren, ist auch der Anspruch der Belegschaften, und der ist richtig, auch an eine Art Führungskompetenz hinsichtlich Personalführung. Denn wir wissen, niemand möchte von der eigenen Intendanz diskriminiert werden oder Machtstrukturen ausgeliefert sein, sondern das muss unser gemeinsamer Anspruch sein, als Rechtsträger von Ländern und Kommunen auch Menschen auszuwählen, die eine gute Personalführung mitbringen und die auch einen partizipativen Ansatz haben, ein Theater zu leiten.
Ja, und die nicht vor allen Dingen Regisseurinnen und Regisseure sind, sondern eben Theaterleiterinnen und Leiter. Jetzt ist das ein Verfahren, das in diesen verschiedenen Phasen auch sicherstellen soll, dass die Reihenfolgen stimmen, also dass man zum Beispiel sich zuerst den Mitarbeitenden vorstellt, dann der Öffentlichkeit und es dann zu einer Vertragsunterzeichnung kommt, sodass nicht alle das Gefühl haben, sie werden ohnehin vor vollendete Tatsachen gestellt. Das ganze Modell nimmt aber mehr als 2 Jahre ein, idealiter. In der Regel wechseln Intendantinnen und Intendanten ja vergleichsweise plötzlich vom einen Amt ins nächste und es lässt sich gar nicht immer so planen. Ist das realistisch?
Das kann ich so nicht bestätigen, denn zumindest die Besetzungsverfahren, die ich in den vergangenen Jahren durchgeführt habe, waren meistens infolge von Renten. Das lässt sich planen. Mhm. Und natürlich, wenn jemand kurzfristig weggeht, ist die Situation eine andere. Aber uns ging es darum, dass auch neue Intendantinnen bestimmte Pflichten haben, nämlich Gespräche mit allen Mitarbeiterinnen zu führen und dann auch natürlich die Entscheidungshoheit haben, wen verlängere ich und wen verlängere ich nicht. Und wenn man möchte, dass ein Theater auch gut in die Zukunft geführt wird, braucht auch eine neue Intendanz eine Art Spielzeitvorlauf, um eben auch künstlerisch planen zu können, Verträge zu schließen für die nächsten Jahre und so weiter.
Anne-Kathrin Klepsch, Kulturdezernentin von Dresden, über das Phasenmodell Intendanzfindung des Deutschen Bühnenvereins, das die Verfahren zur Besetzung der Theaterleitung transparenter machen soll. Über den Literaturnobelpreis für Jon Fosse haben wir schon gesprochen in dieser Sendung. Damit beginnen auch die Kulturnachrichten mit Susanne Lurwig.
Ja, denn Jon Fosse ist der 4. Norweger, der diese hohe Auszeichnung erhält. Dementsprechend freuen sich natürlich viele im Land mit ihm. In den sozialen und linearen Medien wird der Dramatiker und Schriftsteller, der eher öffentlichkeitsscheu ist, gefeiert. Auch aus Deutschland gibt es ja Lob von höchster Stelle. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hob vor allem die Theaterstücke Fosses hervor und hofft, dass ein wenig vom Glanz des Dramatikers auch auf die hiesigen Bühnen abfällt. Während Jon Fosse in Deutschland sehr bekannt ist, firmiert er in Frankreich doch noch eher als Geheimtipp. Das dürfte sich durch den Nobelpreis vermutlich ändern. Fosse selbst sagte in einem ersten Statement scherzhaft, höher als zum Nobelpreis kann man ja nicht kommen, danach kann es ja nur noch bergab gehen. Die britische Schauspielerin Julia Ormond, die man unter anderem aus Filmen wie dem Remake Sabrina kennt, hat den Filmproduzenten Harvey Weinstein verklagt. Sie wirft ihm vor, sie während eines Geschäftstreffens im Jahr 1995 sexuell belästigt zu haben. Ormond verklagt aber nicht nur den in Haft sitzenden Weinstein, sondern auch noch andere. Unsere Korrespondentin Katharina Wilhelm mit Einzelheiten.
Ormond klagt auch gegen die Walt Disney Company, das Studio Miramax und die Schauspieleragentur CAA. Diese hätten damals, so Ormond, von Weinsteins Übergriffen auf Frauen gewusst und sie nicht gewarnt und geschützt. Weinsteins Anwalt widersprach den Vorwürfen, man werde dagegen vorgehen, hieß es. Weinstein ist bereits 2-mal wegen Missbrauchs und Vergewaltigung in mehreren Fällen verurteilt worden. In New York wurde er zu 23 Jahren, in Los Angeles zu weiteren 16 Jahren verurteilt. Im Zuge der sogenannten MeToo-Bewegung beschuldigten ihn Dutzende Frauen aus der Film- und Fernsehbranche, sie belästigt und missbraucht zu haben.
Katharina Wilhelm zur Klage der Schauspielerin Julia Ormond. Klimaaktivisten haben im Londoner West End eine Vorstellung des Musicals Les Miserables gestört. In einem Video, das die Mitglieder der Gruppe Stop Oil auf dem Netzwerk X, vormals Twitter, verbreitet haben, sieht man, wie sie ein Banner mit Symbolen und Slogans auf der Bühne ausrollen. Aus dem Publikum sind Beschimpfungen zu hören. Die Vorstellung in London wurde auf jeden Fall abgebrochen und 5 Personen festgenommen. Die Aktivisten der Gruppe Stop Oil stören immer wieder Kultur- und Sportveranstaltungen und wollen damit auf die Klimakrise aufmerksam machen. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ist mit dem Titel Orchestra of the Year 2023 ausgezeichnet worden, gewählt vom britischen Klassikmagazin Gramophone. Die Bremer setzten sich gegen 9 internationale Orchester wie dem London Philharmonic Orchestra oder den Berliner Philharmonikern durch. Was ich gestern ja schon andeutete, ist heute nun offiziell. Die Lage für Solo-Selbstständige im Kulturbereich ist dramatisch. Das belegte eine vorgestellte Studie des Deutschen Kulturrats. Viele Künstlerinnen und Künstler verdienen wenig, Frauen noch einmal wesentlich schlechter als ihre männlichen Kollegen.
Der Präsident des Deutschen Kulturrates, Professor Christian Höppner, sagte, es ist deprimierend, dass in Kulturberufen nach wie vor deutlich weniger verdient wird als in anderen Berufsfeldern, insbesondere wenn man bedenkt, dass viele eine akademische Ausbildung haben.
Die Kulturmeldung mit Susanne Lurweg, vielen Dank. Die Diskussion über Migration und den Arbeitsmarkt, die Getreideexporte aus der Ukraine und die Diskussion um Taurus-Raketen für die Ukraine, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler, einen guten Abend.